die Aufgabe zugefallen, über ein Thema etwas zu sagen, zu recherchieren. Und das war oder ist das Thema Versöhnung. Und das hat mich sehr stark beschäftigt bis heute. Und als ich die Einladung bekam oder die Anfrage, hier nach Rheineck zu kommen, in meine alte Heimat sozusagen oder frühere Wirkungsstätte, habe ich gedacht, ja, warum nicht auch über dieses Thema sprechen? Ich weiß, ihr habt schon verschiedene Inputs, Predigten dazu gehört von anderen, die auch über dieses Thema gesprochen haben. Und eigentlich brauchte es drei Predigten, um das zu entfalten, was mir so auf dem Herzen ist. Zuerst wollte ich alles in eine packen, aber so viel Zeit haben wir gar nicht. Also habe ich das scheibchenweise gemacht. Heute eine, und wenn ihr mich nochmal einladet, ich glaube, einen Termin habe ich noch, bin ich sicher, dann würde ich das zweite Thema machen. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann auch noch ein drittes Thema. Ich würde heute eine Grundlage legen, insofern, wenn es um Versöhnung geht, geht es erstmal um die Beziehung zwischen Gott und uns als Mensch. Das ist die Grundlage, auf die ich dann aufbaue. Und in einem zweiten Teil würde ich dann ein biblisches Beispiel oder biblische Beispiele nennen, wie Versöhnung gelingt oder gelingen kann. Und wir müssen uns auch der Realität stellen, das würde ich in einem dritten Vortrag machen, dass die Bibel auch davon spricht, dass Versöhnung nicht unter allen Umständen machbar und erreichbar ist. Dass die Bibel auch Geschichten enthält, wo Versöhnung nicht gelungen ist. Aber ich will jetzt nicht schon davon erzählen heute, aber das ist auch eine Tatsache. Und wir müssen lernen, uns mit diesen verschiedenen Aspekten, die mit Versöhnung zusammenhängen, auseinanderzusetzen. Also was ist Versöhnung? Habt ihr eine Idee? Könnte man da eine Definition finden? Versöhnung. Was ist Versöhnung? Wieder aufeinander zugehen. Das ist schon sehr gut. Frei werden von negativen Gedanken. Ja, ich habe gesehen, da hinten liegen so Blätter auf, wo so ganz gute Punkte auch dazu stehen. Ich habe auch mal nachgeschlagen, wie man das halt so früher gemacht hat, im Lexikon oder im Kommentar. Und da habe ich gelesen, Versöhnung ist die Wiederherstellung einer zerrütteten personalen Beziehung. Und weil wir uns ja jetzt auch im, ich sag mal, christlichen Kontext bewegen, müssen wir ergänzend sagen, Versöhnung ist die Wiederherstellung einer durch Schuld oder Sünde zerstörten persönlichen oder personalen Beziehung zwischen Gott und Mensch, aber auch zwischen Menschen. Also Versöhnung, dabei geht es um die Wiederherstellung einer zerrütteten Beziehung, wodurch auch immer die zerrüttet wird, wieder aufeinander zugehen heißt, also sie sind früher mal miteinander gegangen, dann sind sie auseinandergegangen und wir gehen wieder aufeinander zu mit dem Ziel der Versöhnung. Ich mag Versöhnungsgeschichten, ehrlich gesagt. In der Bibel gibt es einige tolle Versöhnungsgeschichten und über eine werde ich sprechen, aber nicht heute. Das ist die Versöhnungsgeschichte von Josef, nachzulesen im Alten Testament. Wir lesen dort, wie Gott in einer zerrütteten Familie, in einem Familienclan, wo Gewalt und Missgunst geherrscht haben, wie Gott wieder Wege aufeinander zugegeben hat und wie Versöhnung in einem langwierigen Prozess, der viele Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte gedauert hat, möglich wurde. Heute will ich auf die wohl bekannteste Geschichte, Versöhnungsgeschichte im Neuen Testament eingehen und einige Aspekte dazu sagen, weil wir davon etwas lernen können. Ihr kennt sie und ich mache trotzdem oder gehe das Wagnis ein, über etwas zu sprechen, was ihr alle schon mal gehört habt. Lukas 15, die Geschichte von dem sogenannten verlorenen Sohn. Ganz kurz skizziert, Ein junger Mann lässt sich zu Lebzeiten sein Erbe ausbezahlen. Er geht ins Ausland, verprasst das ganze Geld mit Frauen, mit Freunden, sogenannten Freunden. Er verarmt, hat alles verprasst, landet schließlich als Hirte bei den Schweinen in der Gosse. Und da besinnt er sich dort im Dreck an seine frühere Zeit zu Hause, wie gut er es zu Hause gehabt hat. Und er kam auf die glorreiche Idee, ich gehe wieder zurück nach Hause zu meiner Familie. Und wenn sie mich als Haussklave engagieren, dann geht es mir viel besser als hier bei den Schweinen. Und er ging nach Hause und nach der langen Reise wieder nach Hause angekommen, in der Nähe von seinem Elternhaus angekommen, steht sein Vater und hält Ausschau. Er hat die ganze Zeit auf ihn, auf seinen Sohn gewartet. Er läuft ihm entgegen, umarmt ihn und nimmt ihn wieder auf. Versöhnung geschieht. Eine fantastische Geschichte. Die Wiederherstellung einer durch Egoismus zerrütteten personalen Beziehung zwischen Vater und Sohn oder der Familie und dem Sohn des Hauses. Das ist möglich bei Gott. Also soweit diese Geschichte. Am Anfang dieser Geschichte missachtet der Sohn seinen Vater. Er verweigert sich ihm in einer für die damaligen Kultur sehr üblen Form. Er erklärt ihn mit anderen Worten, weißt du was, Vater, für mich gibt es dich gar nicht mehr. Er erklärt ihn für tot, er lässt sich sein Erbe auszahlen und verprasst alles, wie schon erwähnt, und hat nur den einen Gedanken, weg von hier, endlich die Familie, die familiären Bindungen, endlich die Heimat verlassen, neu anfangen, das Leben wagen, das macht er. Ich sehe ihn förmlich vor mir, wie er mit verschränkten Armen vor seinem Vater steht. Weißt du was, das geht mir sowas am vorbei. Ich bin froh, wenn ich mein eigenes Leben führen kann. Den ganzen Firlefanz hier zu Hause, den brauche ich nicht. Weißt du, was ich von all dem halte? Überhaupt nichts. Ich gehe. Ein riesiger Affront gegenüber dem Vater. Ein ungeheuer entwürdigendes Verhalten, das der Sohn gegenüber seinem Vater an den Tag legt. Er sagt mit anderen Worten, weißt du was, Papa oder Vater, dich gibt es für mich nicht mehr. Gib mir lieber dein Geld. Ist mir viel lieber als du. Damit kann ich was anfangen. Und der junge Mann provoziert einen Bruch. Einen Bruch mit seiner Familie, mit seiner Heimat, mit den Traditionen und Überlieferungen. Wir wissen nicht, warum er das gemacht hat. Jesus hat ja diese Geschichte erzählt, als Gleichnis, als Illustration. Wir wissen nicht, was die Motivation von dem jungen Mann gewesen ist, aber wir wissen, dass es Brüche gibt im Leben von Menschen. Manchmal aus heiterem Himmel, wie der Blitz, ist der Vater getroffen von dieser Aussage von seinem Sohn, ich gehe, gib mir mein Erbe. Und manchmal auch gezielt und geplant. Dafür gibt es in unserer von Gott getrennten Welt unterschiedliche Auslöser. Menschen werden entwürdigend behandelt aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, der Sprache, Religion, wegen ihres Gesundheitszustandes oder wegen ihres Aussehens. Es gibt Brüche im Leben. Wir sind in einer unfairen Welt. Es gibt keine wirkliche Gerechtigkeit auf dieser Welt. Das war nicht immer so. Wir glauben, dass das die Folgen des Bruchs sind, die im Paradies damals entstanden sind. Durch die Einflüsterung des Bösen haben die ersten Menschen sich gegen Gott aufgelehnt, sind ihre eigenen Wege gegangen und haben nach ihren eigenen Regeln gelebt und haben sich nicht um Gottes Plan gekümmert. Sie haben mit anderen Worten gesagt, Gott, wir wissen es besser. Die ersten Menschen lebten in Harmonie mit Gott und in der Gemeinschaft mit Gott. Aber Satan wollte das nicht. Und es ist sein oberstes Ziel, die Menschen zu trennen und einen Bruch zwischen Gott und den Menschen zu initiieren, herbeizuführen. Und das ist ihm leider gelungen. Da lesen wir von auf den ersten Seiten der Bibel. Und unter den Folgen dieser Ereignisse leiden wir als Menschheit bis heute. Ein monumentaler Bruch zwischen Gott und den Menschen, ja auch zwischen den Menschen selbst. Dieser Bruch hat die Menschen entzweit, Gemeinschaft mit Gott unmöglich gemacht, Mauern aufgebaut, die Vereinsamung des Menschen vorangetrieben. Und so kam die Macht des Bösen in die Welt und inspirierte die Menschen, nicht länger im Einflussbereich Gottes zu leben. Die Menschen begannen einander lieblos zu behandeln, entwürdigend. Ablehnung, Verachtung, Gleichgültigkeit, Herabsetzung durch Worte oder Taten, Drohung, Betrug, alles Mögliche ist passiert. Und es gibt niemand, der nicht schon im kleineren oder größeren Maß Lieblosigkeit und Entwürdigung erlebt hat, sei es durch Worte oder Taten. Wie der Vater in unserer Geschichte und wie auch der Sohn später selbst. Lieblosigkeit und Entwürdigung im Umgang miteinander geschieht bis heute in vier verschiedene Richtungen. Die eine Richtung ist, du behandelst andere lieblos und entwürdigend. Wie der Sohn in der Geschichte, die ich kurz hier skizziert habe, wie er mit seinem Vater umging, entwürdigend. In diesem Sinn wurde der junge Mann zum Täter. Er hat seinen Vater, seine Familie in dem Sinne attackiert durch sein fehlbares Verhalten, wurde er an anderen Menschen schuldig. Also die eine Ebene, du behandelst andere lieblos. Oder die zweite Ebene, andere behandeln dich lieblos und entwürdigend. Als er im Ausland alles verlor und die Leute ihn lieblos und entwürdigend behandelten, wurde er selbst zum Opfer. Er erntete, was er selber gesät hatte. Andere behandeln ihn lieblos und entwürdigend. Und die dritte Ebene, du behandelst dich selbst lieblos und entwürdigend. Weil er Schande über sich und seine Familie gebracht hat, verlor dieser junge Mann jede Selbstachtung. Er fühlte sich wertlos, würdelos und gedemütigt. Also Lieblosigkeit und Entwürdigung geschieht anderen gegenüber, andere dir selber gegenüber oder sich selbst gegenüber. Alles lieblose und entwürdigende Handeln richtet sich letztlich auch gegen Gott. Und davon spricht er hier. Ihm ist klar geworden, ich habe nicht nur gegen meine Familie und mich selbst gesündigt, sondern gegen Gott. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. In diesen vier Ebenen entsteht Lieblosigkeit und Entwürdigung und Trennung. Und weiter sehen wir hier in dieser Geschichte, die Menschen, mit denen sich der junge Mann im Ausland umgab, was haben sie geliebt? Ihn oder sein Geld? Sie haben sein Geld geliebt. Er erntet, was er gesät hat. Er hat seinen Vater nicht geliebt, sondern das Geld, das er ihm gegeben hat. Also da wiederholt sich etwas in seinem eigenen Leben. Sie nahmen sein Geld und seine Geschenke gerne an. Aber dann verließen sie ihn. Hatte er das nicht genauso mit seinem eigenen Vater gemacht? Ja, genau. Er war ungeliebt, allein, mittellos und heimatlos, gequält in seinem Innern durch das Gewissen und von außen durch die Folgen seiner finanziellen Pleite. Und Scheitern tut weh. Und das hat ihn sehr geschmerzt. Er fragte überall nach einem Job oder mindestens nach etwas zu essen. Ein Bauer schickte ihn auf den Acker, um Säue zu hüten, und dort sah er, dass die Schweine etwas zu fressen hatten, was besser war als das, was ihm zur Verfügung stand. Davon wollte er auch etwas haben, und nur um seinen Heißhunger zu stillen, aber sie gaben ihm nichts davon, absolut nichts. Die Schweine sind besser dran als ich, sagte er sich. Ein weiterer Bruch in seinem Leben. Er wurde schlechter behandelt als die Tiere. Und auf dem Tiefpunkt angekommen, kommt er zur Besinnung. Wie war es bei meinem Vater zu Hause? Unseren Knechten ging es doch 100-mal besser als mir jetzt hier. Die hatten wenigstens zu essen und was sie zum Leben brauchen. Ich habe alles verloren. Die Liebe meiner Familie, meinen Reichtum, meine Freunde, meine Würde, meine Selbstachtung, alles futsch. Und er trifft eine verzweifelte Entscheidung. Ich will umkehren zu meinem Vater und ich weiß auch schon, was ich ihm sagen werde. Auf dem Weg zurück hat er sich den Satz immer wieder zurechtgelegt. Ich will ihm sagen, Vater, ich habe falsch gehandelt gegen Gott und gegen dich. Ich bin nicht mehr würdig, als dein Sohn zu gelten. Und wieder, Vater, das werde ich ihm sagen, Vater, ich habe falsch gehandelt gegen Gott und gegen dich. Ich bin nicht mehr würdig, als dein Sohn zu gelten. Ja, genau. Das sage ich ihm. Oh, scheitern tut weh. Versöhnung ist aber nur dort möglich, wo Unrecht als solches benannt wird. Nicht einfach nach der Methode Schwamm drüber. Und dem jungen Mann wird klar, dass er einen Fehler gemacht hat, eine falsche Weichenstellung gemacht hat in seinem Leben. Versöhnung setzt Vergebung voraus. In ihm wurde klar, vergeben werden kann mir nur dann, wenn ich meine Schuld als solche bekenne und die Bereitschaft zur Verhaltensänderung auch mitbringe. Und das macht er. Er geht zurück und wieder erwarten, erfährt er Vergebung und Versöhnung und Liebe. Sein Vater umarmt ihn. Und damit sind wir in der größten Versöhnungsgeschichte der Bibel überhaupt, dass dieser Vater seinen verlorenen Sohn wieder aufnimmt und er wiedergefunden wird. Denn siehe, er war tot und er ist wieder lebendig geworden. Siehe, mein Sohn, kommt und lass uns ein Fest feiern. Der Vater in dieser Geschichte repräsentiert Gott. Wir können zu Gott zurückkehren, weil wir uns von ihm entfernt haben. Sünde hat unsere Beziehung und die personale Beziehung zwischen uns und Gott zerstört. Und so hat Gott alles versucht, um wieder Versöhnung zu ermöglichen. Und wir lernen von dieser Begebenheit, wie die Wiederherstellung einer durch Schuld und Sünde zerrütteten personalen Beziehung wieder möglich ist und gelingen kann. Der Neuanfang zwischen Vater und Sohn war nur deshalb möglich, weil der Vater die Größe und Stärke und Liebe besaß, seinem Sohn zu vergeben und sich mit ihm zu versöhnen. Genau diese Größe, Stärke und Liebe hat Gott gezeigt, als er seinen Sohn Jesus Christus in den Tod schickte, um einen Weg der Versöhnung mit sich selbst und den Menschen zu schaffen. Es heißt in 2. Korinther 5, 18, Gott hat uns durch Christus mit sich versöhnt. Wie wir hier gesehen haben, am Anfang missachtet der Sohn den Vater und am Ende wird er vom Vater neu mit Liebe, mit Würde und Versöhnung beschenkt. Und das möchte Jesus schenken, auch uns. In unseren Beziehungen, aber auch in unserer Beziehung zu Gott. Ich kenne euch jetzt nicht, alle, einige schon, aber wir brauchen eine Bereinigung unserer Beziehung zu Gott, dem Vater, zu Jesus Christus, dem Heiligen Geist, dem dreieinigen Gott. Versöhnung mit Gott. Denn Liebe, Würde und Versöhnung gibt Freiheit von aller Lieblosigkeit und Entwürdigung. Liebe, Würde und Versöhnung gibt einem Leben Bedeutung. Das ist das Versprechen von Jesus, das er macht. Komm zu mir, ich kümmere mich darum, was du falsch gemacht hast und ich schenke dir Vergebung. Komm zu mir, ich kümmere mich um das, was man dir angetan hat. Du kannst es loslassen und selbst vergeben. Und die Kraft der Versöhnung kann zerrüttete Beziehungen wiederherstellen und die Kraft der Vergebung kann zerstörtes Vertrauen wiederherstellen. Gott bietet uns Freiheit an von Schuld und deren Folgen. Schuld, die wir selber verursacht haben, die andere an uns verursacht haben. Wir können Freiheit von diesen Folgen dieser Schuld, dieser Sünde erleben. Und er möchte uns selbst von unserer Schuld gegen uns selbst, gegen andere und gegen Gott befreien und freisprechen. Das ist das, was Gott tun möchte. Mehr noch, Gott möchte deine und meine, unsere Würde wiederherstellen und dir die höchste Würde überhaupt schenken, Erbe des lebendigen Gottes zu sein. Du bist seine erbberechtigte Tochter und sein erbberechtigter Sohn. Wie der Vater in dieser Geschichte den Sohn angenommen hat, so nimmt Gott uns an, frei von der eigenen Schuld und von all der Schuld, die andere dir angetan haben, kannst du lernen, in dieser Würde der Sohnschaft, der Tochterschaft zu leben. Lebe mit befreiender Versöhnung. Ja, die Bibel hat eine Antwort auf die Entwürdigung in dieser Welt. Gott bietet Versöhnung an. Und diese Versöhnung öffnet neue Perspektiven und zerbrochene, zerstörte Beziehungen können heilen. Versöhnung schafft die Voraussetzung für ein gutes und umfassendes, sinnerfülltes Leben. Es ermöglicht eine bessere Zukunft. So wie der junge Mann es erlebt hat, buchstäblich aus der Gosse heraus, ist er in ein neues Leben hineingerettet worden durch die Vergebung und Versöhnung, die er selbst durch seinen Vater erlebt hat. Der Ring vom Vater, den er ihm an den Finger gesteckt hat, das festliche Kleid, die neuen Schuhe, das rauschende Fest, das sie anlässlich seiner Rückkehr gefeiert haben, alles Zeichen der Wiederherstellung und auch der wiedererlangten Würde. Sein Leben ist völlig neu geworden. Und das geschieht, wenn wir uns Jesus anvertrauen. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher gewesen ist, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Und Gott schreibt die Versöhnungsgeschichte in dieser Welt weiter, auch mit uns. Es kommt darauf an, dass wir unseren Platz einnehmen und dass wir uns einbringen da, wo Gott uns hingestellt hat. Gott hat uns den Auftrag gegeben, 2. Korinther 5, 18, für seine Versöhnung einzustehen und seine Versöhnung zu predigen und bekannt zu machen. Darum wage ich es auch heute Morgen, darüber zu sprechen. Gott hat uns das Wort von der Versöhnung gegeben und wir sind Botschafter an Christi Stadt und Christus sagt durch uns, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist das Alleinstellungsmerkmal, da spricht man ja heute vielfach davon, der christlichen Gemeinde. Das gibt es in keiner anderen Religion, diese Form der Wiederherstellung von zerrütteten Beziehungen zwischen Gott und Mensch. Das gibt es nur bei Jesus Christus. Und dafür stehen wir auch ein. Wir wollen versuchen, Versöhnung zu leben. Leben in geklärten Beziehungen, so ist der Untertitel von meiner Predigt. Lebe in geklärten Beziehungen. Diese vollkommene Art der Vergebung ist Gottes Art. Ich weiß, dass Versöhnung unter den Menschen viel komplexer ist. Und dass es da nicht eine einfache Antwort gibt. Und darum werde ich in einer späteren Predigt darauf nochmal eingehen. Aber ich will sagen, es gibt keine Garantie zur Versöhnung zwischen den Menschen. Wie schon erwähnt, sie ist nicht unter allen Umständen in jeder Situation machbar. Aber hier im Fall von dem verlorenen und wiedergefundenen Sohn ist sie geschehen. Versöhnung als ein Geschenk Gottes. Beide Seiten, Vater und Sohn, gehen aufeinander zu. Sie umarmen sich, Sünde wird beim Namen genannt, Vergebung zugesprochen, Versöhnung geschieht. Welch ein Segen. Aber schauen wir in die Familie, wie geht es dem älteren Bruder? Die Reaktion seines älteren Bruders zeigt, da gab es keine Versöhnung, als der Bruder zurückkam. Im Gegenteil, Der erstgeborene Bruder kämpft mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln um sein Recht. Es wird hier in Vers 28 gesagt, er war zornig, er war verbittert, er war neidisch auf seinen Bruder. Er verweigert die Gemeinschaft, er wollte bei dem Fest nicht mitmachen. Zerrüttete Beziehung. Also wir haben hier Versöhnung vom Vater, aber in der Familie heißt es nicht, dass automatisch auch Versöhnung geschieht. Zumindest lesen wir das hier nicht in dieser Begebenheit. Die Bibel sagt uns nicht, wie die Geschichte weiterging, ob sie unversöhnt unter einem Dach zusammengelebt haben oder ob jeder sein eigenes Haus dann gebaut hat, die beiden Brüder. Ob es irgendwann vielleicht doch Versöhnung gegeben hat zwischen den Brüdern, wir wissen es nicht. Es gibt auch andere biblische Beispiele, wie schon erwähnt, wo Versöhnung nicht gelingt, wo man getrennte Wege gehen muss, durchaus unter dem Segen Gottes und manchmal auch nicht unter dem Segen Gottes. Es ist sehr vielfältig, was uns die Bibel dort sagt. Der junge Mann hat am Beispiel seines Vaters einige Lektionen über Vergebung gelernt. Und damit hat der Vater den Weg zur Versöhnung bereitet. Das hängt zusammen. Und diese Lektionen sind auch für uns wichtig auf dem Weg zur Versöhnung. Ich will zum Abschluss kurz nochmal wiederholen, was Vergebung bedeutet. Vergebung bedeutet die Überwindung negativer Gefühle und Einstellungen gegenüber der Person, von der man verletzt wurde. Dass man das überwindet. Vergebung heißt, Schuld nicht länger anzurechnen und ständig neu aufzurechnen. Du hast mir das getan, du hast mir das getan. Sondern dass es aufhört, dieses Aufrechnen der Schuld. Schuld nicht länger anrechnen, sondern vergeben. Und Vergebung heißt auch, den eigenen Anteil an Ungehorsam, an Überheblichkeit und an Stolz abzulegen. Der junge Mann musste seinen Stolz ablegen. Er war so überzeugt, den richtigen Weg zu gehen und er musste sich seinen eigenen Bankrott eingestehen. Das hat an seinem Stolz mehr als nur genagt. Ich glaube, er ist innerlich wie zerbrochen und er ist doch zurückgegangen. Er ist nicht an seinem zerbrochenen Stolz eingegangen, dort bei den Schweinen, sondern er hat, wie auch immer, durch Gottes Hilfe den eigenen Ungehorsam, die Überheblichkeit und den Stolz ablegen können. Und er hat sich von alten Verhaltensmustern verabschiedet. Er verweigert sich nicht länger seinen familiären Aufgaben und seiner Stellung. Er ordnet sich ein, er ordnet sich unter in den Familienclan und in den Auftrag, den eben der Vater für ihn hat. Also er legt alte, falsche Verhaltensmuster ab. Zum Schluss sind es drei Fragen. Wenn es drei Ebenen sind, auf denen wir schuldig werden können, dann ist auch die Frage auf jeder Ebene eine extra Frage. Bin ich versöhnt mit Gott? Der junge Mann, wenn wir ihn jetzt interviewen könnten aus dieser Begebenheit, bist du versöhnt mit deinem Vater, bist du versöhnt mit Gott? Und er würde sagen, ja, ich bin versöhnt mit Gott, weil er mich angenommen hat. Darum ist die Frage, ja, wenn jemand hier ist heute Morgen, der noch nicht die Versöhnung durch Jesus Christus angenommen hat, der noch nicht eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen hat, der die Vergebung noch nicht angenommen hat, dann ist es doch gut und richtig, diese Entscheidung zu treffen. Denn wie heißt es in der Schrift, wer den Namen des Herrn Jesus anruft und ihn bittet um Rettung, der wird gerettet werden. Also, bist du versöhnt mit Gott? Und dann die zweite Frage, ja, die ist auf der menschlichen Ebene, die ist schon gar nicht so einfach zu beantworten. Bin ich versöhnt mit meinem Nächsten? Was ist mein Beitrag, dass Versöhnung geschehen kann? Wem sollte ich vergeben und eine versöhnende Hand reichen? Ja, das kann ich nicht so pauschal hier sagen. Ich glaube, dass Gott, der Heilige Geist, das jedem von uns zeigen will und wird, wenn wir ihn darum bitten. Also bin ich versöhnt mit Gott? Bin ich versöhnt mit meinem Nächsten? Oder bin ich auch das Dritte Wie ist es mir selbst gegenüber? Wo behandelst du dich selbst entwürdigend und lieblos? Wir leben ja in einer Zeit, wo man alles verändern will und wo man den eigenen Körper, das eigene Aussehen nach irgendwelchen Idealbildern umformt. Und man gibt unheimlich viel Geld durch Schönheits-OPs aus oder durch Training oder Ernährung und ich weiß doch nicht was alles, weil man mit dem eigenen Aussehen, mit der eigenen Erscheinung nicht versöhnt ist und andere Ideale hat. Also man behandelt sich selber lieblos. Ich muss erst das und das optimieren und machen lassen, dann kann ich mich vielleicht auch so annehmen, wie ich bin. Nein, ich nehme mich so an, wie ich bin, weil Gott mich wunderbar gemacht hat, als Original. Gott hat dich als Original geschaffen. Ich glaube nicht länger der Lüge, die da sagt, ich bin nichts und ich kann nichts, ich bin nichts wert, ich sehe nicht gut genug aus, aus mir wird nie etwas, sondern ich bin versöhnt mit mir selbst. Also versöhnt mit Gott, versöhnt mit meinem Nächsten und versöhnt mit mir selbst. Diese vollkommene Art der Vergebung und Versöhnung ist Gottes Art. Zwischen Menschen ist das viel komplexer und auf diesen Aspekt werde ich später noch einmal eingehen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du diese Geschichte erzählt hast, den Jüngern damals und auch uns heute von dem sogenannten verlorenen Sohn. Danke von der Versöhnung, die Gott der Vater anbietet. Und danke, dass wir Ja sagen dürfen zu dieser Versöhnung, deine ausgestreckte Hand ergreifen können und uns retten lassen können von dir. Herr, und so bitte ich, dass du durch deinen Heiligen Geist auch diese gesprochenen Worte, dass du dein Wort, das Kraft hat, das lebendig ist, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchtrennend ist von Sehnen und von Muskeln und ja, wie es im Epheserbrief heißt, Herr, dass du auch das anwendest in unserem eigenen Leben, in meinem Leben. Ich danke dir von Herzen, dass du uns nicht überforderst, sondern dass du uns führst darin durch deinen Heiligen Geist. Amen.